ist das Umland der Rendite-Turbo. Der Fokus vieler großer Investoren richtet sich automatisch auf die größten Städte, doch schon seit einiger Zeit wachsen auch im Umland der Großstädte die Mieten. Was ist also attraktiver, Großstadt oder Umland, und wie sind die Perspektiven? Unser aktuelles Thema heute in der 1er Lage, und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Hintergrund unserer Folge ist die Sparda Wohnstudie 2025. Was hat es damit auf sich? Wie sind die Preisunterschiede zwischen den Großstädten? Wie lassen sich die Preisunterschiede erklären? Wie sieht die Entwicklung im Umland aus? Wie wird sich das Umland in Zukunft entwickeln? Und was bedeutet das für die Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast, und heute wollen wir darüber reden, ob es eigentlich im Speckgürtel viel besser ist als in den Großstädten, jedenfalls so ähnlich. Und darum geht's heute, ihr habt es im Titel längst gelesen, insofern, wir wollen das Ganze auf möglichst wissenschaftliche Füße stellen, und deshalb brauchen wir natürlich unseren geschätzten, geliebten, fleißigen und natürlich wieder forschenden Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Wir sind hier heute live im alten Zollamt in Hamburg. Deswegen für alle diejenigen, die uns über YouTube verfolgen, werden es sehen können. Wir haben hier diese Shaky Handcam, weil wir sitzen uns tatsächlich live gegenüber. Das machen wir gelegentlich, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Und heute ist sie nun mal da. Und genau, das aber nur ein redaktioneller Hinweis. Und deswegen lass uns mal direkt einsteigen. Der Hintergrund der Folge ist die Sparda Wohnstudie. Vielleicht kannst du uns irgendwie 3, 4 Sätze erzählen. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, erstmal schön, dass wir hier persönlich zusammenkommen. Das ist ja auch nach langer Zeit mal wieder der Fall. Und ein kleines Dankeschön auch an Rücker Consult, die das möglich gemacht haben am Rande hier der Veranstaltung, dass wir hier aufnehmen können. Jetzt aber zum Hintergrund der eigentlichen Studie, die Sparda Wohnstudie. Das ist quasi ein Klassiker schon, machen wir gemeinsam mit der IW Consult. Da geht es darum, letztlich Immobilienmarktdaten für eine Vielzahl von Städten zusammenzutragen, Städte und Landkreise. Also es geht um die Mietentwicklung, die Preisentwicklung, die Veränderungsraten, aber eben auch spezifische regionale Analysen, die wir da durchführen. Es ist auch ein Tipp, wenn man selber mal ein bisschen recherchieren möchte zu einzelnen Landkreisen. Es gibt ein interaktives Tool auf der Homepage, wo man sich das alles anschauen kann. Aber wir wollen uns heute speziell...
Kurze Zwischenfrage, auf welcher Website? Okay, liefern wir nach. Ist jetzt unten in den Shownotes.
Aber wenn man das googelt, ne, Sparda Wohnstudie 2025, dann findet man das.
Alles klar, okay. Wenn wir nochmal über das Thema Preisunterschiede in den Großstädten nachdenken, wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, das ist tatsächlich spannend. Natürlich wissen wir, München ist der teuerste Standort in Deutschland. Da kostet der Quadratmeter über 8.000 Euro. Darauf folgen Frankfurt und Hamburg mit über 5.000 Euro. Dann kommt Berlin, hat auch nochmal über 5.000 Euro, das ist alles soweit bekannt. Was aber schon spannend ist, wenn man die nächstgrößeren Standorte mal anschaut, also Düsseldorf beispielsweise oder Köln, und die mal vergleicht mit anderen Standorten außerhalb dieser Top 7, dann stellt man schon fest, also Top 7 heißt nicht automatisch, dass sie die teuersten Standorte sind. Beispielsweise Freiburg oder auch Heidelberg haben auch schon Quadratmeterpreise über 5.000 Euro. Ja, das heißt, wir haben hier durchaus auch sehr teure Standorte schon außerhalb dieser Top 7. Und was auch zum Beispiel spannend ist, wenn wir jetzt auf Münster schauen, Münster ist gerade mal 300 Euro den Quadratmeter günstiger als Düsseldorf. Ja, also da ist natürlich eine ganz andere wirtschaftliche Situation eigentlich dahinter. Also von daher scheinen diese Großstädte schon sich ein bisschen zusammenzurücken mit dem einzelnen Ausreißer München. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man dann mal nach Osten guckt, in die ostdeutschen Standorte, auch da stellen wir fest, große Spreizung. Potsdam liegt auch schon bei über 5.000 Euro den Quadratmeter. Potsdam ist also gar nicht so weit hinter Berlin. Das sind gerade mal so 300 Euro. Und naja, aber Leipzig, Dresden, Jena, da ist man eher so bei 3.000 bis 3.400 Euro den Quadratmeter. Also da gibt es schon noch einen größeren Abstand zu den Großstädten, den westdeutschen Großstädten.
Weißt du so auswendig, wie groß ist Potsdam in etwa, Pi mal Daumen?
Das sind so Fangfragen, ne?
Ja.
Ich glaube so um die 300.000 Einwohner,
ja,
so etwa.
Vielleicht 400, aber es ist auf jeden Fall, man würde sagen, es ist jetzt nicht eine der ganz großen Städte und darum geht's ja. Es ist sozusagen eine von denen, wo man sagen würde, erstaunlich. Wobei natürlich besondere geografische Lage. Die Frage, die sich immer wieder stellt, in München ist es völlig abnormal. Hast du irgendeine Idee, warum?
Also das ist tatsächlich wirklich spannend, ne? Warum ist München so viel teurer und auch die Umlandkreise in München sind ja deutlich teurer als zum Beispiel Düsseldorf oder Köln oder ich glaube sogar Hamburg teilweise. Also es ist letztlich nicht alleine mit den Einkommen zu erklären. Ich glaube, dahinter steckt ein großes Vermögen. Ja, also es sind die Vermögensverhältnisse in München sind einfach nochmal ein anderes und von daher erklärt das vielleicht. Aber es ist halt auch nicht so, dass deshalb gab es immer diese Diskussion, ist das eine spekulative Blase in München? Wir sehen aber, diese Blase ist nicht geplatzt. Ne? Also die Preise bleiben so hoch und sie entwickeln sich ja weiter noch nach oben. Also die Zahlungsbereitschaft ist da und für mich hängt das mit der Vermögenssituation zusammen.
Okay, und wo wir gerade schon mal dabei sind, Preisunterschiede, die Frage, die sich natürlich insgesamt stellt, wie erklären sich die Preisunterschiede? Also du hast gesagt, okay, in München, das ist das Vermögen, aber ansonsten offensichtlich ist es nicht nur die große Ansammlung von Menschen, was man erwarten könnte. Man könnte sagen, alles klar, da wo viele Menschen sind, da wollen viele Leute hin. Die Urbanität ist wahnsinnig attraktiv. Das ist ja auch etwas, das man in Hamburg sieht, da wo am dichtesten verdichtet ist oder am meisten Menschen auf dem Punkt leben, da ist die Qualität, die urbane Qualität am höchsten. Das scheint aber hier zumindest in den Preisen sich nicht wiederzuspiegeln. Also ist natürlich sofort die Frage, woran bemisst es sich dann? Also was ist die, was der Hintergrund für diese Preisunterschiede?
Also natürlich, rein theoretisch würde man jetzt sagen, es hängt natürlich zusammen mit der Kombination aus der Einkommensentwicklung, also der wirtschaftlichen Situation, der demografischen Entwicklung und vielleicht der Bautätigkeit. Das sind eigentlich die drei entscheidenden Parameter. Aber man muss eben auch feststellen, wir kommen hier nicht ganz so weit. Also München ist ja schon mal ein Beispiel, wo man feststellen kann, so ganz passt es nicht. Es gibt natürlich auch die Theorie, dass letztlich das, was man nicht erklären kann, quasi so die Attraktivität ist. Also die Münchner würden ja auch sagen, naja, wir sind halt so eine tolle Stadt. Wir sind nah an den Bergen und es gibt tolle Freizeitmöglichkeiten und es ist irgendwie die schönste Stadt überhaupt. Ne? Das würden die Hamburger vielleicht dann auch sagen.
Ja, und wir würden das auch zu Recht sagen.
Genau, aber sicherlich Attraktivität spielt eine Rolle. Also dass jetzt so manche Küstenstadt, also Lübeck zum Beispiel, relativ teuer ist, das hängt eben auch mit der Lage dann zusammen. Das spielt sicherlich eine große Rolle.
Wobei Lübeck auch eine sehr schöne Stadt ist, das muss man schon auch dazu sagen.
Also. Ja, ja, aber ich meine, Schönheit ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber ja, ich glaube, die Küstennähe spielt eine Rolle, die Nähe zu Bergen vielleicht auch, zu Natur, das hat sicherlich auch eine gewisse Rolle. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Ich meine, es ist spannend, wir haben jetzt bei Berlin zum Beispiel gesehen, Berlin war einfach sehr, sehr niedrig bewertet, ja, gemessen an der Größe, gemessen an der wirtschaftlichen Dynamik. Deswegen hat Berlin eben auch so stark aufgeholt. Also in Berlin haben wir einfach mit die stärksten oder von den Top 7 oder von den größten westdeutschen Städten, nee, von den größten Städten haben wir da einfach die größte Preissteigerung. 160% seit 2012, das ist eben auch dieser Aufholeffekt. Aber wir stellen eben fest, bei den kleineren Städten, Lübeck hast du schon genannt, 180% Wertsteigerung. Also da ist schon einiges passiert. Das Spannende an diesen Niveauunterschieden und den unterschiedlichen Entwicklungen ist natürlich, das bestätigt mal wieder meinen Blick auf Ostdeutschland, da gibt es einfach noch ein gewisses Aufholpotenzial. Also die ostdeutschen Städte, die wachsen ja weiter, die wachsen demografisch, die Einkommensentwicklung ist relativ stark und es ist für mich langfristig schon absehbar, dass zumindest die Großstädte irgendwann an das westdeutsche Niveau aufholen, ja, oder sich anrobben. Und das bedeutet natürlich, dass wir in Städten wie Leipzig, wie Jena, wie Dresden irgendwo auch ein Anpassungspfad noch haben, der natürlich interessant ist für Immobilieninvestoren.
Nun hast du schon gesagt, also in den Umlandgemeinden, also im Umland und um die großen Städte ist offensichtlich der Zuwachs hoch. Man könnte wahrscheinlich sogar argumentieren, rein geografisch, dass Potsdam zum Umland von Berlin gehört, also da auf jeden Fall. Lübeck jetzt nicht so richtig zu Hamburg, aber in den Umländern scheint oder in den Umlandgemeinden scheint eine Menge zu gehen. Wie ist die Entwicklung dort?
Also zu Lübeck, irgendwann auf einer Veranstaltung habe ich mal gehört, ganz böse Zungen sagen, dass HL für Hamburg Land steht. Aber das wurde ganz weit weggetan bei dieser Veranstaltung in Lübeck. Naja, also es ist einfach so, dass das man kann es einfach anhand der Zahl der Pendler schon festmachen, wie eng verwoben Umland und Großstadt ist. Also auch da bietet die Studie interessante Daten. 460.000 Menschen pendeln täglich aus dem Münchner Umland nach München rein. Also das ist eben gewaltig. Wir haben in Frankfurt eine Pendlerzahl von 417.000, Berlin auch noch über 400.000. Also das sind gewaltige Zahlen, die einfach zeigen, wie eng verwoben das Umland eben mit der Stadt an sich ist. Und das zeigt natürlich auch, dass diese Regionen dann irgendwo auch zusammengehören. Und natürlich gehören Potsdam und Berlin da auch zusammen. Genauso, so muss ich das hier leider auch sagen, Leverkusen und Köln. Ne? Also das ist natürlich eine ähnliche Beziehung vielleicht, dass eben viele Menschen zwischen den beiden Städten pendeln. Wobei Leverkusen natürlich die viel schönere Stadt ist. Und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen.
Ich habe extra nicht kommentiert. Jetzt bin ich gelacht, hat es keiner gemerkt.
Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Preisniveaus. Also es gibt, natürlich ist das Umland in der Regel günstiger. Aber es gibt eben relativ enge Verbindung zwischen den Umlandpreisniveaus und den Großstadtpreisniveaus. So im Großen und Ganzen sind es etwa 2000 Euro, die uns da trennen zwischen der Großstadt und dem Umland. Also Berlin etwa 5500 Euro der Quadratmeter, das Umland etwa 3500. In Hamburg sind es 5.500 und 3.300. In manchen ist es ein bisschen enger, beispielsweise jetzt in Köln. Da liegt so der Unterschied bei 1.500 Euro zwischen Umland und der Großstadt. Also das ist so etwa die Relation, die wir haben.
Stellt sich natürlich die Frage, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Also ist das jetzt sozusagen etwas, das sich zukünftig immer weiter angleicht? Oder ist das jetzt sozusagen das Verhältnis, kann man sagen? Also da gibt es einen kleinen Abschlag im Umland und da, wo es das noch nicht ist, da wird es sich auf jeden Fall entwickeln, was ja auch ein guter Hinweis wäre auf eine attraktive Region, in die man investieren könnte. Oder was ist so die Zukunftsprognose und woran bemisst sich das eigentlich? Also ich meine, wir haben immer mobilere Arbeitsplätze, wir brauchen immer weniger ins Büro, immer mehr Dinge werden dezentral übers Internet einfach erledigt. Die Menschen können zu Hause arbeiten. Ist das nicht sowieso eigentlich eine gute Nachricht für all diejenigen, die sagen, ein bisschen weiter raus, ein bisschen mehr Grün, kann ich mir auch gut vorstellen?
Also wir haben hier in der Studie mal angeschaut, wie ist denn die Preisentwicklung zwischen Umland und Metropole seit 2019. Und da stellen wir schon mal fest, es gibt da sehr unterschiedliche Entwicklungen. Also in Berlin beispielsweise stellen wir fest, dass das Umland sich deutlich stärker entwickelt hat. Da haben wir also Preissteigerungen von 35%, während es in Berlin selber nur in Anführungszeichen 24% sind. Wenn wir jetzt aber auf Hamburg schauen, stellen wir fest, Umland und Stadt selber haben sich in etwa gleich auf entwickelt, bei beiden etwa 25%. Ähnlich ist das auch, wenn wir auf München schauen, da ist es auch kaum Unterschied. Also es gibt so einzelne Fälle, da stellen wir fest, da gibt es große Unterschiede in der Dynamik. Düsseldorf ist so ein Beispiel, ne? Da ist das Umland um ein Drittel gestiegen im Preis, aber die Landeshauptstadt selber um 20%. Ja? Also da gibt es große Unterschiede. Und die Frage, wie sich das jetzt weiterentwickelt, hängt ganz davon ab, wie man das Umland begreift. Also ich würde sagen, es gibt zwei unterschiedliche Thesen. Die eine These ist, das Umland wächst nur deswegen, weil es diese Überschwappeffekte gibt. Ja, das heißt, du hast die Großstadt schafft es nicht genug zu bauen, also müssen die Leute ausweichen und sie gehen dann ins Umland. Die andere These ist, das Umland ist eine bewusste Alternative zur Großstadt. Das heißt, ich ziehe gerne ins Umland, weil das Umland vielleicht mehr Natur bietet, mir mehr Möglichkeiten bietet, größer zu leben, vielleicht auch sicherer ist, bessere Schulen bietet. Und ich glaube, davon hängt es ganz entscheidend ab. ob die Entwicklung im Umland tatsächlich dynamischer ist. Also wenn die erste These stimmt, würde das bedeuten, sobald die Zuwanderung schlechter wird, werden wir erleben, dass es weniger Zuwanderung ins Umland gibt, automatisch, weil die Leute dann erstmal alle wieder in die Großstadt gehen können. Ich glaube aber, es ist durchaus was dran an der zweiten Alternative. Das heißt, wenn wir ein attraktives Umland haben, was eben eine gute Infrastruktur bietet, was eben vielleicht gute Schulen bietet, dann wird das an sich weiter wachsen. Weil viele Leute vielleicht sagen, es ist ja auch schöner im Umland und es reicht mir, wenn ich eben vernünftig pendeln kann. Ich muss auch nicht mehr jeden Tag vielleicht in die Großstadt pendeln. Ich kann remote arbeiten. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, welche These am Ende zutrifft. Und das kann je nach Umland auch unterschiedlich sein.
Die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist das Thema Infrastruktur. Also ist das einer der messbaren Größen, dass man sagt, wenn ich eine Autobahn habe oder wenn ich eine Bahnanbindung habe oder vielleicht sogar eine U-Bahn, also die U-Bahn in Hamburg, die weit, ja, reicht ja auch auf den Hauptachsen weit hinaus, ist oder in den Strahlenachsen so. Dadurch entsteht natürlich auch eine Anbindung. Ist das irgendwas, das eine Rolle spielt, eine messbare? Also dass man sagen kann, also da, wo das Umland besonders gut angebunden ist, da habe ich auch einen erhöhten Zuwachs oder habt ihr das gar nicht detailliert angeschaut?
Also ich glaube, da kommt die Messbarkeit auch so an ihre Grenzen. Also wir kennen, ich glaube, jeder findet Beispiele von Standorten, die gut mit der S-Bahn angebunden sind, aber wo wir alle nicht leben wollen. Ja? Und ja, okay. Also es ist letztlich ja die Frage, wie so eine Stadt tatsächlich aufgeteilt ist und oder auch das Umland, da stellt sich die Frage nach der Attraktivität. Und das hängt eben nicht nur davon ab, dass so Hardfacts da sind, sondern es geht auch darum, gibt es ein kulturelles Leben, gibt es entsprechende Restaurants, wie sind die Schulen und all das ist schwierig zu messen, glaube ich. Und ich meine, die Erfahrung, die internationalen Erfahrungen, Deutschland hat wenig da getan, aber es gibt ja einige Länder, die auch mit so ganz neu aufgebauten Städten experimentiert haben, wo man wirklich von Grund auf neu gebaut hat. Und oftmals stellt man fest, so attraktiv ist das am Ende nicht, weil irgendwie fehlt was.
Es ist also kein Herz.
Kein Herz, genau, kein Herz. Und das ist so schwer messbar und das macht es eben so schwierig.
Also sind es am Ende doch die Menschen, die dort wohnen?
Menschen spielen immer eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, es geht schon darum, dass man irgendwie ein Umland hat, was doch eine gewisse, ja, was irgendwo ein eigenes Herz hat, ne? Und wo man sagt, okay, das ist eine funktionierende Gemeinschaft auch. Das macht sich dann ja auch bemerkbar an Kriminalitätsstatistiken vielleicht, ne? Also das spielt bei unseren Kollegen von der EW Consult auch immer eine große Rolle, auf die Kriminalität zu schauen. Aber es sind eben auch diese anderen Faktoren, dass man sagt, das ist nicht nur eine Schlafstadt hier, sondern das ist etwas, was eben attraktiv ist und für sich steht.
Also könnte man möglicherweise auch postulieren, dass überall da, wo man diesen Nationalstolz hat, ich meine, wir haben drüber gelacht, aber so in Köln versus Leverkusen oder mit die Münchner, die behaupten, sie haben die schönste Stadt und die Hamburger, die es natürlich völlig zu Recht auch von sich behaupten, dass wir die schönste Stadt haben, spielt das eine Rolle? Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Identifikation, die familiäre Anbindung, die Urbanität, die da nicht egal ist, der Verein, in dem der Sohn Handball spielt, in dem man sich möglicherweise dann auch identifiziert, ein Fußballclub, in dem man Mitglied ist, keine Ahnung. Also sind es diese Faktoren und könnte man das nicht dann doch irgendwie qualifizieren?
Also ich würde das jetzt nicht Nationalstolz nennen, das ist ja eher so eine kommunale Verbundenheit.
Ne?
So
okay, es ist ein Regionalstolz.
Ein Regionalstolz, genau. Ja, weil das spielt schon eine Rolle, ne? Also diese Identifikation, ich glaube, das merken die Menschen auch einfach, die dorthin ziehen, ob die anderen auch quasi hier gerne wohnen oder ob das eigentlich nur, ja, letztlich Schlafstätte ist, ne? Das spielt schon eine Rolle und das hat letztlich auch eine Auswirkung auf die Entwicklung, auf die langfristige Entwicklung. Man könnte jetzt die These formulieren, glückliche Menschen ziehen andere Menschen an. Aber ob man so wirklich messen kann, das ist schwierig. Also ich glaube, da wird es, ja, manchmal hängt es ja auch an einzelnen Dingen ab oder an Initiativen, die man macht. Aber das ist, glaube ich, das große Problem auch in so schrumpfenden Regionen, das wieder aufzuhalten. Ja, also wenn es so einmal bergab geht und wenn einmal die Clubs dann geschlossen sind oder die Vereine geschlossen sind und man nichts mehr macht, dann geht das eben schnell bergab. Und das ist, glaube ich, das Problem in vielen dieser schrumpfenden Kommunen.
Ist es dann möglicherweise am Ende sowas wie die Aufenthaltsqualität? Also, dass man sagt, da halte ich mich gerne auf. Also, glückliche Menschen ziehen andere glückliche Menschen an. Ist natürlich so ein bisschen plakativ, aber das, darum geht es ja am Ende. Ne? Also, hier bin ich gerne so ein bisschen wie bei Freunden zu Hause. Also, ist, weil das wäre ja durchaus etwas, das man auch feststellen kann, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Also, ich meine, egal wie sehr ich nun Köln mag oder nicht mag, ich kann schon feststellen, dass die Menschen da sich echt wohlfühlen in Köln. Und ich kann auch feststellen, dass man sich da irgendwie mit identifiziert, warum auch immer. Und irgendwie sind die alle, die laden sich ein und die sind in der Bar natürlich irgendwie viel zugänglicher als die Hamburger. Aber davon mal abgesehen ist das sozusagen, es hat eine Aufenthaltsqualität, die sich aus der Urbanität erstmal nicht herleiten lässt. Also nimm mal den Dom raus aus Köln und ein bisschen Altstadt weg, dann bleibt da nicht richtig viel Schönes von übrig. Also no offense, aber das ist ja einfach, was die Architektur angeht, was die Gebäude angeht, ist das nicht herleitbar. Also sind es so die...
Ja, wobei wir ja vor allen Dingen auf die Umlandgemeinden schauen. Und aber da ist es letztlich auch in vielen dieser Standorte, wenn ich jetzt so rund um Köln schaue, hängt es natürlich auch davon ab, dass du ja ein gewisses kulturelles Leben hast, natürlich eine Anbindung an Köln hast, die entsprechende Infrastruktur hast, natürlich auch und Industrie und Wirtschaft muss auch da sein. Also es ist letztlich diese Mixtur und Aufenthaltsqualität spielt sicherlich eine Rolle, ja.
Okay, dann kommen wir natürlich zu der uns immer wieder verbindenden und geschätzten letzten Frage, wobei das natürlich wie immer keinerlei Anlageberatung sein soll. Da müsst ihr alle eure Hausaufgaben selber machen, aber trotzdem natürlich die Frage, was bedeutet das für Anleger? Habe ich jetzt eine größere Chance, wenn ich mich orientiere Richtung Umland? Oder habe ich nach wie vor eigentlich die sichere Bank in den Big Seven und den ganzen anderen vielleicht in den Big, keine Ahnung, 20 oder so? Also wie orientiere ich mich auf der Grundlage dieser Daten?
Also ich glaube, das Umland bietet schon Chancen. Wir sehen ja auch teilweise, dass eben die Preise im Umland eben stärker gestiegen sind als in der Großstadt selber. Das gilt für einige dieser Top-7-Standorte. Da geht es aber auch Richtung anderer Großstädte, also auch wenn ich mir das Umland von Leipzig, ja gut, Leipzig ist vielleicht schwierig, aber andere anschaue, dann ist das schon auch eine starke Entwicklung. Ich glaube, gerade im Umland von Berlin, da werden wir so oder so einiges erleben. Das haben wir auch schon mal an anderer Stelle thematisiert. Aber gerade wenn ich so Düsseldorf anschaue, eine Stadt wie Mönchengladbach etwa, die hatten viele nicht auf dem Schirm, die haben aber mittlerweile in den letzten Jahren deutlich zugelegt, was die Preise und die Mieten angeht. Das gilt auch für eine Stadt wie Neuss beispielsweise oder eben auch Leverkusen. Das sind Standorte, die stark zulegen. Ich glaube, der Vorteil für viele Anleger ist in diesen Standorten, das Preisniveau ist eben noch ein bisschen günstiger. Die Konkurrenz ist vielleicht auch etwas kleiner, weil natürlich gerade die großen Investoren immer auf die ganz großen Städte schauen. Also von daher sind da schon spannende Investmentchancen. Aber im Vergleich zur Großstadt würde ich immer sagen, in diesen Standorten macht es Sinn, etwas größere Wohnungen zu haben. Also das ist nicht so der Mikro-Apartment-Markt oder der Zwei-Zimmer-Markt, sondern das sind oftmals 3- oder 4-Zimmer-Wohnungen, vielleicht sogar besser, weil eben auch viele Menschen, die eigentlich dann in der Großstadt arbeiten, dort leben und die wollen vielleicht auch ein Arbeitszimmer haben und von daher sollte man vielleicht, was die Wohnung an sich angeht, etwas großzügiger denken. Aber wie gesagt, es kann ein spannender Markt sein, die Entwicklung geht weiter. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Entwicklung dieser einzelnen Kommunen ist. Da muss man sich genau mit beschäftigen. Stichwort Aufenthaltsqualität, ne, so als Proxy. Aber dann kann das schon ein spannendes Investment sein.
Wisst ihr was über die Demografie? Also kann man sagen, in den Umlandgemeinden hat man vermehrt dann irgendwie Familien oder so? Weil das würde ja auch einen Aufschluss darauf geben, wie lang sind denn die Mietverträge? Wie oft kann ich sozusagen auch erhöhen über Rotation der Mieter? Das ist ja wichtig für die Überlegung, wenn ich nun weiß, ich habe irgendwie mit Familien zu tun, die ziehen ein, wenn die Kinder 5 sind, die ziehen aus, wenn die Kinder 20 sind, dann sind das einfach mal 15-jährige Mieter. Aber also das wäre ja auch eine interessante Idee.
Ja gut, viele Familien ziehen tatsächlich ins Umland, dann allerdings mehr in Richtung Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, um sich den Traum vom Eigenheim eben zu erlauben. Wenn die ins Umland ziehen, dann natürlich und mieten, dann ist das auch eher vielleicht temporär für ein paar Jahre. Ja? Also eine gewisse Fluktuation wird man da auch haben. Aber klar, es ist nicht die gleiche Fluktuation, die man jetzt mit Mikroapartments hat. Das ist, glaube ich, klar, sondern es ist eher ein beständigeres Mietverhältnis.
Kann gut sein, muss es aber aber auch nicht. Ich danke dir da draußen fürs Interesse an dieser Folge, wenn dich das noch weiter interessiert. Die Studie findest du im Netz und natürlich auch hier bei uns in den Shownotes verlinkt, genauso wie eine E-Mail-Adresse, wo du uns deine Fragen schicken kannst. Die letzte Folge ist wie immer für deine Fragen reserviert. Heute haben wir die Nummer 4, also es dauert noch 11 Folgen, also nee, 10 Folgen, weil die 15. ist es dann ja für euch. In diesem Sinne danke dir auch, Michael, natürlich für die ganzen Studiendetails und all die Daten. Fleißig wie immer, forschend wie immer. Und dann freue ich mich auf euch das nächste Mal. Genießt den Sommer, er ist endlich da und macht das Beste draus. Bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.